Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 370. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor. Davor gibt es den Rilke der Woche, da geht es heute um reiche Königinnen. Passt eigentlich eher zur letzten Episode mit dem Grundeinkommen. Aber nun, und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Das Thema, das ich mir heute überlegt habe, beziehungsweise das sich heute aufdrängt, ist langweilig genug Elternabend. Alle, die Elternabende beruflich besuchen müssen, finden das wahrscheinlich gar nicht so langweilig, sind aber wahrscheinlich mal gar nicht so viele. Und vielleicht geht es auch anderen so wie mir, dass sie so selten auf Elternabenden sind, dass es dann doch gar nicht so schlimm ist. Der Grund, warum sich das aufdrängt, ist, dass heute Dienstag, der 14. Juni 2016 ist und ich heute auf einem Elternabend war, weshalb ich die Sendung heute auch etwas später aufnehme als zur gewohnten Zeit. Entsprechend erscheint sie dann auch erst später im Stream. Genau, weil ich nämlich vor zum Elternabend musste. Meine Frau war auf einem anderen Elternabend, wo sie beruflich hin muss. Meine Frau ist Erzieherin. Und deswegen musste ich zu dem Elternabend unserer größeren Tochter hingehen, weil wir sonst dort nicht vertreten wären, weil meine Frau, wie gesagt, hat gearbeitet. Ja, ich drücke mich da schon manchmal davor, ganz ehrlich. Also Elternabende sind jetzt nicht so mein Favorite. Ich habe jetzt auch nicht so viel freie Zeit, dass ich mich irgendwie engagieren könnte als Elternvertreter für irgendwas. Da ich in Hamburg arbeite, viel Arbeitsweg habe, ist da einfach und dazu auch noch so Hobbys wie Band und Podcast und so, ist einfach nicht so viel Zeit da, dass ich mich irgendwie noch hinsetzen könnte und so Elternvertretungsarbeit machen könnte. Deswegen bin ich da mal ganz froh, wenn sich da andere finden. In der Klasse meiner älteren Tochter ist es zum Glück so, dass da jemand ist, der da Lust zu hat und die machen das auch ganz gut. Und das ist auch eine ganz, ganz entspannte Klasse. Deswegen ist es nicht so schlimm, da hinzugehen. Ist eigentlich immer mal ganz interessant, so die anderen Eltern zu sehen. Einige kenne ich auch schon so ein bisschen. Das ist dann auch so ganz nett, so die Eltern von den engeren Freundinnen. Das ist ganz, ganz klasse, so die dann auch so zu sehen. Ganz viele andere kenne ich halt gar nicht und kann ich auch immer gar nicht so zuordnen, zu welchen Kindern das jetzt die Eltern sind und so. Es ist aber auch nicht so schlimm, glaube ich. Also ich habe jetzt nicht den Anspruch irgendwie, also ich kenne ja nicht mal alle Kinder, obwohl ich da schon mal Unterricht gegeben habe. Das war jetzt auch schon anderthalb Jahre her, aber ich habe ja mal 3 Doppelstunden Informatikunterricht gegeben in dieser Klasse. Ich kann nicht behaupten, das sind halt 30 Kinder oder 29 oder so. Und ich könnte die nicht alle zuordnen, so welcher Name passt jetzt zu welchem Kind. Guck immer mal, jetzt kam jetzt ja gerade Schuljahresende und da kam so ein Jahrbuch. Da gucke ich mir mal die Fotos an und ja, so die bummelig die Hälfte kriege ich irgendwie hin, aber den Rest irgendwie nicht. Finde ich aber auch nicht so schlimm. Also den Anspruch habe ich nicht an mich selbst, dass ich das kann. Ich weiß nicht, ob das irgendwer anders schlimm findet. Meine Frau ist da deutlich besser als ich. Die kriegt das irgendwie besser hin, sich dann alle Kinder zu merken. Aber hängt vielleicht auch mit ihrem Beruf zusammen. Und bei den Eltern schon mal gar nicht. Also da, wie gesagt, die Eltern von den engsten Freundinnen meiner Tochter, ja, die sieht man dann ja auch mal so auf Geburtstagen und so beim Kinder hinbringen, wieder abholen. Aber ansonsten stehe ich da manchmal ein bisschen auf dem Schlauch und dann sieht man sich 2-mal im Jahr und ist ja auch nicht so schlimm. So. Trotzdem finde ich es immer ganz, ganz interessant. Und das funktioniert ganz gut in der Klasse. Der Klassenzusammenhalt ist, glaube ich, so einigermaßen okay. Deswegen ist es immer dann mal so ganz interessant, auf so einem Elternabend dann doch zu sehen, was es denn für Probleme gibt. So, und ja, also was ich dann auch mitbekomme, ist natürlich, es gibt eine Mensa in der Schule. Es handelt sich um die integrierte Gesamtschule in Buchholz. Und das ist eine Ganztagsschule, in Anführungsstrichen. Also an 3 Tagen in der Woche hat meine Tochter dort Unterricht bis um 3. An den beiden anderen Tagen nur bis zur Mittagspause, also bis um 12:30 oder was es dann ist, und oder 1, ist dann entsprechend genauso schnell zu Hause wie meine kleine Tochter, die ganz normal zur Grundschule geht. Und ja, das heißt, dass es an den drei Tagen, wo Langunterricht ist, gibt es dann Essen in der Mensa. Und der Caterer dort, da gibt es halt immer wieder so Probleme mit der Bestellung und mit der Qualität des Essens und mit, weiß ich nicht was, das, ja, mit der Bezahlung, das funktioniert dann immer. Also die haben einfach eine Einzugsermächtigung, aber gibt dann immer zwei Gerichte, ein grünes und ein rotes. Und also bei der Bestellung muss man halt grün oder rot angeben. Und grün ist immer vegetarisch, rot ist aber deshalb nicht notwendigerweise immer mit Fleisch. Das führt dann auch bei einigen Eltern zu Verwirrung. Ich weiß gar nicht, ob man jeden Tag Fleisch essen muss. Na, ist ja auch egal. Zumindest ja, da läuft nicht immer alles rund mit diesem Caterer, und ab der nächsten Klasse, ab dem nächsten Jahr ist, Schuljahr ist meine große Tochter schon in der 7. Klasse, da ist es dann nicht mehr Pflicht, bei diesem Caterer Mittag zu essen. Bisher, die ersten beiden Jahre dort, war das halt Pflicht. Da wurde auch im Klassenverband gemeinsam zum Essen gegangen. Das ist dann ab der 7. nicht mehr so. Da gibt es einfach eine Dreiviertelstunde Pause in der Mittagszeit. Da können sie dann in die Kantine essen gehen, müssen das dann aber vorher noch explizit bestellen, können das aber auch lassen, können sich was mitnehmen. In der Salatbar kann man, glaube ich, auch essen, ohne es vorher zu bestellen. Meine Tochter hat schon gesagt, am liebsten wird sie dann jeden Mittag zum Italiener schräg gegenüber gehen und sich da so eine Pizza holen. Die sei total lecker und auch nicht teurer als das Mittagessen in der Kantine. Ich weiß ja nicht, ob das so die Option ist. Ich war da auch schon mal bei dem Italiener. Der ist jetzt nicht besonders schlecht, aber auch nicht besonders gut. Und ich weiß aber nicht, ob das jetzt so gesund wäre, da irgendwie dreimal die Woche jeden Mittag irgendwie die gleiche Pizza zu essen. Meiner Tochter wird das, glaube ich, nichts ausmachen. Aber vielleicht muss das auch nicht sein. Mal gucken, was wir da für eine Lösung finden. Tja, ansonsten gibt es nächstes Jahr eine Klassenfahrt, eine Profilfahrt. Es gibt ja, was heißt es gibt ja, es gibt auf der integrierten Gesamtschule 5 Klassen des gleichen Jahrgangs, also eine 5-zügige Schule, zumindest bis zur 10. Klasse. Wobei, ich weiß gar nicht. Ich glaube, bis zur 10. Klasse ist es 5-zügig. Und jetzt ist die erste Klasse überhaupt gerade erst in die Oberstufe übergegangen. Also es gibt jetzt zum ersten Mal eine 11. Klasse. Denn diese Schule gibt es noch gar nicht so lange. Also genau seit 5 Jahren. Halt, ne? So, dass jetzt der erste Jahrgang, der damals angefangen hat, jetzt die 11. Klasse geworden ist und in die Oberstufe geht. Da sind es dann natürlich vielleicht weniger, ne? Wenn dann viele nach der 10. vielleicht abgehen. Und deswegen habe ich das jetzt erzählt. Genau, 5. Und jede dieser 5 Klassen hat ein Profil. Meine Tochter ist im MINT-Profil, Mathe, Informatik und Naturwissenschaft. Ja, genau. Das heißt, ne? MINT heißt Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und das T, Technik oder so. Ich weiß es nicht. Ja, da hat sie sich irgendwie als dritte Option, glaube ich, für eingetragen. Ist sie da reingekommen. Ich glaube, jedes Mädchen, das irgendwie auch nur im Entferntesten angekreuzt hat, sich für MINT zu interessieren, ist da reingekommen. Aber das ist auch gut. Also das macht denen viel Spaß, da an Computern zu arbeiten. Und nächstes Jahr wollen sie Roboter programmieren im Profil. Und das ist bestimmt cool. Und ich glaube, das macht denen Spaß. Und es ist auch nur 2 Stunden die Woche, die sie sich mit ihrem Profil beschäftigen. Der Rest der Zeit ist der Unterricht über alle Profilklassen gleich. Und die Klassenfahrt, die sie im nächsten Schuljahr machen, ist also eine Profilfahrt, und da fahren sie nach Wolfsburg und besichtigen dort die Autostadt und das Planetarium und noch irgendwas, was dann irgendwie wieder was mit Technik zu tun hat. Klingt super, ich würde am liebsten mitfahren. Ich bin ja auch so ein Technikfreak, habe Informatik studiert und ja, könnte mich begeistern. Autostadt in Wolfsburg war ich auch noch nie. Ich weiß nicht, ob mich das so flashen wird, aber Planetarium ist natürlich super. Ihr wisst ja alle, dass mich Astronomie doch sehr interessiert und beschäftigt, und Planetarium besuche ich immer gern. In Hamburg gibt es auch ein tolles Planetarium, da war ich viel zu selten erst in meinem Leben, aber irgendwie vor einem Jahr zuletzt mit meinen Töchtern. Und das Planetarium in Wolfsburg kenne ich noch nicht, aber ist bestimmt voll super. Ganz lustig fand ich, dass es hieß ja, die Jugendherberge ist 10 Minuten zu Fuß vom Hauptbahnhof entfernt, und Planetarium, Autostadt und das dritte, was sie besuchen wollen, ist auch alles nur 10 Minuten von der Jugendherberge entfernt. Anscheinend ist Wolfsburg nicht so groß. Ich habe keine Ahnung, ich war noch nie in Wolfsburg, aber das fand ich irgendwie ganz witzig, dass es alles so in zu Fuß Entfernung ist. Na, vielleicht fahren wir ja irgendwann mal mit dem Niedersachsen-Ticket nach Wolfsburg. Dauert gar nicht so lang. Von hier aus sind das irgendwie so 3 Stunden mit der Bahn und ist recht kostengünstig, da mit der Bahn hinzufahren. Kann man da mal das Planetarium besuchen. Die Stadt besichtigen. Eine Stadtrundführung machen. Ja, falls jemand von euch Wolfsburg gut kennt und das Planetarium gut kennt, kann er mir ja vielleicht mal eine Nachricht schreiben, entweder als Kommentar zu dieser Episode auf der Webseite einschlafen-podcast.de oder auf Facebook oder auf Twitter oder per E-Mail oder als Postkarte. Ich habe schon wieder ganz viele Postkarten bekommen. Das ist total super. Vielen, vielen lieben Dank für die Postkarten. Irgendwie scheint das ein Trend zu werden, Postkarten zu schicken. Ich finde ich ganz grandios. Ja, mit einer Ansichtskarte aus dem Planetarium in Wolfsburg wäre natürlich der Hammer. Falls ihr irgendwie Tipps habt zu Wolfsburg, dem Planetarium, oder ich habe vergessen, wie dieses dritte Ding heißt. Irgendwas auch mit PH. Phaeton? Nee, so heißt das Auto von VW. Irgendwie so. Dann lasst es mich wissen, dann kann ich das vielleicht noch der Klasse als Tipp mitgeben, was man unbedingt gemacht gesehen haben muss in Wolfsburg. Na, tja, und so geht so ein Elternabend dann auch irgendwie rum, mit so ein bisschen hier, ein bisschen da, Informationen von den Lehrern, Wünsche fürs kommende Schuljahr sind besseres Arbeitsverhalten, bessere Mappenführung, alles schon mal gehört. Ja, naja, kriegt man aber alles irgendwie in den Griff. Insgesamt scheint es da ganz rund zu laufen. Ja, ich bin echt froh, dass wir unsere Tochter auf diese Schule bekommen haben. Da ist jedes Jahr wieder ein großer Andrang. Es gibt doppelt so viele Bewerbungen für diese Schule, wie es Plätze gibt. Und dann entscheidet da das Losverfahren. Es sei denn, man hat schon ein Kind drauf. Das heißt, wenn unsere Lütte dann soweit ist, auf die weiterführende Schule zu kommen, dann hat sie da die Geschwisterregel, die ihr dann hilft, dass sie dann da leichter draufkommt, wenn wir uns dann gemeinsam dafür entscheiden, sie da hinzuschicken. Ich halte das für nicht unwahrscheinlich. Tja, ich habe versucht mitzuschreiben, weil ja meine Frau nicht dabei war. Fühlte ich mich dazu verpflichtet, möglichst viel mitzuschreiben. Außerdem waren die Eltern einer Schulfreundin nicht dabei. Die haben uns dann gebeten, irgendwie hinterher ein bisschen zu berichten. Und habe dann irgendwie mein Handy rausgeholt und mit Evernote, einem Notizprogramm, ganz viel mitgeschrieben. So, und irgendwie hatte ich dann zwischendurch so ein bisschen Probleme mit meiner Tastatur. Auf meinem Android-Handy habe ich mir so eine Tastatur installiert, die eigentlich ganz gute Vorhersagen macht. Wie heißt sie? Swift Key, glaube ich. Weiß es gerade nicht. Und dann hat die Autovervollständigung auf einmal das Wort immer gedoppelt und so. Es fühlte sich schon irgendwie ganz komisch an. Und dann habe ich relativ viel geschrieben gehabt und dann irgendwie irgendwann mal gespeichert, weil ich das dann doch mal in ein anderes Notizbuch, ich hatte noch gar kein privates Notizbuch, genau, Swift Key heißt die Tastatur, weil ich das verschieben wollte, habe ich dann gemacht und bin dann wieder zurückgegangen in die Notiz rein und sah dann, dass die Hälfte der Notiz fehlt. Nee, nicht die Hälfte, sondern irgendwie so 3/4 standen irgendwie nur noch die ersten beiden Absätze da. Ich hatte aber schon bestimmt, weiß ich nicht, 12 Absätze oder so geschrieben. Kurze Absätze, immer halt nur so Stichpunkte. Und die waren dann alle weg. Habe ich mich kurz sehr geärgert. Hab dann aus dem Gedächtnis irgendwie noch ein paar Sachen aufgekritzelt. Und hab dann aber festgestellt, dass die Klassenlehrerin auch Protokoll geschrieben hat und das Protokoll hinterher rumschickt. Insofern ist das gar nicht so schlimm, dass das verloren gegangen ist. Und ich glaube, die wichtigsten Sachen hatte ich mir halt sowieso gemerkt. Aber es hat mich so ein bisschen genervt. Also Evernote habe ich bisher sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ganz im Gegensatz zu OneNote, der Konkurrent von Microsoft. Eine Bekannte, eine Freundin von uns, die wollte dem letztens mal was gemeinsam irgendwie planen und dann hat sie OneNote vorgeschlagen. Ich kannte es vorher gar nicht, also wusste, dass es das gibt, aber ich habe es vorher nie benutzt. Und dann hatte ich mir das installiert und sie wollte mich einladen zum gemeinsamen Bearbeiten ihre Notizen und das ist nie bei mir angekommen. Es hat einfach nicht funktioniert und die App war auch total träge und hat langsam gestartet und ich habe mir das einfach wieder deinstalliert und gesagt, komm, lass uns Evernote benutzen. Das benutze ich irgendwie für meine Firmennotizen und funktioniert gut. Synchronisierung mit irgendwie Handy und Rechner und so läuft super und Kollaboration, habe ich gehört, geht auch gut. Läuft auch gut. Dass ich jetzt irgendwie so einen Datenverlust da hatte, weiß es nicht, natürlich jetzt nicht, ob das an meiner Android-Tastatur lag oder ob ich irgendwie zu hektisch das verschoben habe oder was. Ist mir bisher irgendwie noch nicht passiert, noch nicht gekommen. Mal sehen, wie sich das jetzt noch so entwickelt. So ein bisschen skeptisch gerade. Aber sei es drum. Ja. Genau. Ein wichtiges Thema vom Elternabend heute war, die Schüler brauchen ab der 7. Klasse alle ein Notebook. Das wurde uns schon irgendwie vor der Einschulung da gesagt, dass wir nicht überrascht sind. Aber jetzt nähert sich halt die 7. Klasse. Und jetzt geht es natürlich darum, was für ein Notebook soll denn da angeschafft werden. Es ist so ein bisschen der Ersatz für früher gab es mal so die Anforderung, dass alle einen Taschenrechner brauchten. Und dann gab es irgendwann die Anforderung, alle brauchen so einen grafischen Taschenrechner mit einem großen Display. Tatsächlich meine Schwägerin da, die auch Kinder hat, da kommt die Tochter jetzt in die 8. Klasse und die brauchen tatsächlich alle auf dem Gymnasium in Niedersachsen einen grafischen Taschenrechner. Also nicht Handy, nicht Tablet, nicht irgendwas, sondern ein Taschenrechner, wie man den von früher kennt, mit so einem großen Display. Und den müssen sie alle kaufen und der kostet 170 Euro oder sowas. Fand ich total schockierend. Und die können sich nicht dagegen wehren, sondern alle brauchen den. Wurden wohl auch irgendwie vor der Einschulung schon informiert. Fand ich echt merkwürdig, denn alles, was diese grafischen Taschenrechner können, da gibt es doch garantiert Apps für irgendwie Android-Telefone und ja, keine Ahnung, kann man vielleicht nicht zur Anforderung machen, dass jetzt irgendwie alle ein Android-Telefon haben oder so, aber es gibt bestimmt günstigere Möglichkeiten, als für 180 Euro einen grafischen Taschenrechner von, was weiß ich, Texas Instruments zu kaufen. Es gibt irgendwie auch schon Android-Pads für unter 100 Euro, da kann man irgendwie die nehmen, weil damit kann man dann vielleicht noch ein bisschen mehr machen, als mit so einem grafischen Taschenrechner. Das fand ich sehr skurril. Naja, bei uns geht es jetzt darum, alle brauchen ein Laptop. Da hat sich jetzt der Medienausschuss drauf geeinigt, dass irgendwie als Mindestanforderung, also man kann natürlich kaufen, was man möchte, aber es muss ein Windows drauf laufen, denn es gibt eine Prüfungssoftware, die eingesetzt werden soll für Mathe. Da werden dann irgendwann auch Mathe-Klausuren irgendwie mit so einem Programm begleitet, die dann auf den Rechnern laufen müssen. Und ja, da gibt es jetzt irgendwie den Vorschlag, ja, hier gibt es von Lenovo ein Tablet-Convertible, keine Ahnung was, so ein kleines Gerät, wo man die Tastatur abklipsen kann und dann hat man ein Tablet. Ich weiß nicht, ob ich davon so begeistert bin, denn Tablet hat halt den Vorteil, dass es klein ist und leicht, hat aber auch den Nachteil, dass es klein ist. Das heißt, das Display ist halt wirklich so kleiner als ein iPad, wahrscheinlich schlechtere Qualität als ein iPad, ich weiß es nicht, irgendwie so ein bisschen unwohl fühle ich mich damit schon. Und das wird dann angeboten, da gibt es dann einen Händler in Buchholz, wo wir den alle bestellen sollen, wo das Ding dann 50 Euro mehr kostet als bei, also kostet 350 Euro. Bei Amazon gibt es den für 299 mit dem einzigen Unterschied, dass nicht Windows 10 Professional drauf ist, sondern Windows 10 Home. Ja, schwierige Geschichte irgendwie. Da gibt es natürlich dann etliche Leute, die sagen, nein, ich habe meinem Kind gerade irgendwie einen Laptop geschenkt, kommt gar nicht in Frage. Ist aber auch nicht Pflicht, den zu kaufen. So, das ist irgendwie anders als bei dem grafischen Taschenrechner meiner Nichte. Gibt es bei uns keine Verpflichtung, den zu kaufen. Andererseits, wenn dann irgendwann Arbeiten damit geschrieben werden, ja, ist halt die Frage, gibt es ein Leihgerät von der Schule? Wenn da eine Arbeit drauf geschrieben wird, kann man das Programm eigentlich irgendwie hacken, um eine bessere Note zu kriegen? Andererseits, wenn man schlau genug ist, um ein Matheprogramm zu hacken, dann kann man wahrscheinlich auch die Arbeit einfach richtig schreiben. Ich weiß es nicht. Lauter Fragen, die sich dann so stellen. Letztendlich spielt es, glaube ich, alles nicht so eine Rolle. Ich glaube, es ist eh sinnvoll, dass Kinder lernen, mit Computern umzugehen. Viel wichtiger als die Bedienung des Geräts ist dann ja schließlich Medienkompetenz im Sinne von, wie finde ich im Internet vertrauenswürdige Informationen, wie gehe ich mit Informationen um, die ich im Internet finde, wie benehme ich mich im Internet, wie verhalte ich mich zum Beispiel in sozialen Netzwerken oder in E-Mails, also wie schreibe ich E-Mails, wie gehe ich mit anderen Menschen um, ist ja heutzutage eine schwierigere Frage, als es noch vor 30 Jahren war, als noch niemand im Internet war. Das Internet gibt es übrigens schon länger, als die meisten Menschen glauben. Und das Internet ist auch nicht nur Facebook. Ja, egal. Das wird also ganz spannend. Ich muss noch ein bisschen überlegen, was ich da für meine Tochter kaufe. Ich glaube, sie hätte ganz gern dieses Tablet-Gerät. Ich glaube, es wäre auch ganz gut, wenn zumindest die meisten Schüler das gleiche Gerät haben und dann nicht irgendwie so ein Wildwuchs ist, dann können sie sich gegenseitig auch dabei helfen, damit umzugehen und so. Nun sei es drum. Ja, Elternabend. Evernote. Schwierige Sache. Was ist denn noch so los? Fußball-EM. Da läuft gerade zurzeit noch das Spiel Portugal gegen Island. Als ich vorhin hier die Aufzeichnung gestartet habe, stand es gerade 1-1 und Island hatte ausgeglichen. Das macht mir mal wieder meinen Tipp kaputt. Ich mache so bei so Tippspielen mit. Zweien gleich, eins im Team und eins irgendwie für alle in Deutschland von Adobe. Ich hatte auch noch irgendwie private Tippspiele in der letzten Bundesliga-Saison. Da klinke ich mich so langsam aus. Ich weiß nicht, ich war bis zum ersten Spieltag der EM gar nicht so richtig im EM-Fieber. Also normaler, ich bin ja Fußball-Fan und ich begeistere mich so für Fußball. Die EM hat mich irgendwie ziemlich kalt gelassen, bis sie dann angefangen hat. Dann hatte ich doch auf einmal Spaß dran. Also schon das erste Spiel, Frankreich gegen Rumänien, fand ich recht spannend. Also da ging es halt gleich irgendwie gut los. Deswegen hat es mich jetzt so ein bisschen erwischt und das mit dem Tippen, das macht ja auch Spaß. Ne? Also Fußballtippen auf Kicktipp, da überlegt man sich ja schon, was ist ein wahrscheinliches Ergebnis. Und da wird einem ja auch noch geholfen mit den Wettquoten. Aber wenn man ein Tippspiel gewinnen will, dann darf man ja nicht nur immer auf das wahrscheinlichste Ergebnis tippen, denn das machen ja alle anderen auch, sondern man muss ja auch mal was tippen, was die anderen eben nicht tippen, damit man, wenn dann das andere Ergebnis eintrifft, eben Punkte bekommt und die anderen nicht. Irgendwie muss man sich ja irgendwie absetzen können. So, das heißt, immer nur das Sicherste zu tippen, ist vielleicht nicht die erfolgversprechendste Taktik. Das ist natürlich immer die Frage, wo tippt man denn auf Ausrutscher der Favoriten? da war ich bisher noch nicht ganz so erfolgreich, die richtigen Ausrutscher zu tippen. Ich habe zum Beispiel gestern auf Belgien getippt, als Belgien gegen Italien gespielt hat. Und das war sogar der Safe Bet. Also die Wettquote war für Belgien niedriger. Also es wurde für wahrscheinlicher gehalten, dass Belgien gewinnt, als dass Italien gewinnt. Natürlich ist Italien irgendwie eine Turniermannschaft, irgendwie traditionell erfolgreich und mit einem Altersdurchschnitt von 31 Jahren in der Startelf irgendwie auch sehr erfahren. Trotzdem habe ich gedacht, Belgien wird das schon schaukeln, weil so viele Weltstars da in ihrer Mannschaft. Belgien galt ja schon lange als Geheimtipp. Also Belgien gilt schon so lange als Geheimtipp bei Turnieren, dass sie jetzt gar kein Geheimtipp mehr sind, sondern irgendwie so das ewige Talent. Scheiden irgendwie immer früh aus, obwohl sie vorher als Geheimtipp gehandelt worden sind. Ganz merkwürdig. Diesmal war ich mir aber ganz sicher, dass das funktioniert und dann verlieren sie 2-0 gegen Italien. Ja, weiß auch nicht. Und beim Spiel der deutschen Mannschaft wurde hinterher mehr über Jogi Löw und wo er denn seine Hände hatte diskutiert als über das Spiel. Das finde ich ein bisschen unwürdig. Also das interessiert mich einfach nicht. Der Typ hat 90 Minuten lang oder länger Kamera auf sich gerichtet und dass dann solche Szenen irgendwie rausgespült werden und hochgespült werden, finde ich komplett unnötig. Und Podolski hat irgendwie heute einen sehr, sehr passenden Kommentar dazu geliefert und ich halte mich da einfach komplett raus. Ich finde das irgendwie unnötig, darüber zu reden, was der Löw da wieder angestellt hat. Hat er gar nichts angestellt. So, worüber man vielleicht reden könnte, ist das Thema Patriotismus. Ich weiß gar nicht, hatte ich das bei der letzten WM eigentlich auch schon besprochen. Ich habe irgendwie am Freitag mein Profilbild auf Facebook zur europäischen Flagge gewechselt. Ja, im Moment flaggen halt alle zu dem Land über, das sie irgendwie supporten, nicht nur irgendwie auf Facebook. Also da eigentlich relativ wenig, ehrlich gesagt, aber in der realen Welt machen viele wieder Fähnchen an ihre Autos dran mit der Nationalflagge. Und in Deutschland wird es ja seit 2006, seit dem Sommermärchen, dann doch stark diskutiert. Vor dem Sommermärchen 2006 war das arg verpönt, Deutschlandflaggen zu hissen, weil es schnell mit Nationalismus in Zusammenhang gebracht wird. Andere Länder gehen damit deutlich unverkrampfter um. Also wenn man durch Schweden fährt, dann sieht man sehr viele Schwedenflaggen, die Amis sowieso. Und überall im Ausland ist das irgendwie ganz normal. In Deutschland ist es nicht so normal, die Deutschlandflagge so zu hissen. Beim Sommermärchen der WM 2006 hier in Deutschland war es dann auf einmal normal. Und es wurde allseits mit viel Freude wahrgenommen, dass man auf einmal unverkrampft Patriot sein konnte und die deutsche Flagge hissen konnte. Seitdem wiederholt sich das zu jedem großen Fußballturnier, dass sehr viele Menschen ihre Autos flaggen und so komische Überzieher über ihre Außenspiegel ziehen, in Deutschland Farben oder was weiß ich, was alles machen. Und es wird zu den Fußballfesten irgendwie mit relativer Normalität hingenommen. Ich glaube eher, dass es abnimmt, ehrlich gesagt. Also machen gar nicht mehr so viele Leute. Ich hatte es übrigens auch mal irgendwie vor 6 Jahren, glaube ich, bei der WM 2010 oder irgendwann hatte ich auch mal so Deutschland-Fähnchen am Auto dran. Kinder fanden das lustig. Und ich dachte, ja, warum denn nicht? Warum nicht? Da gibt es Argumente. Und zwar haben Wissenschaftler die Bereitschaft zum Nationalismus beziehungsweise die Zustimmung zu nationalistischen Aussagen. Also Nationalismus, es gibt ja so eine nette Unterscheidung, die hat, glaube ich, der Bundespräsident Rau seinerzeit irgendwie geprägt. Irgendwie Patriotismus ist die Liebe zum eigenen Vaterland und Nationalismus ist das Herabwerten anderer Länder. Mit der klaren Präferenz für Patriotismus natürlich. Aber genau, und Forscher haben herausgefunden, dass die Zustimmung zu nationalistischen Aussagen, also ausländerfeindliche Aussagen vor der WM insgesamt in der Bevölkerung geringer war als nach der WM. So, da haben sie irgendwie ein paar Wochen vorher, ein paar Wochen nachher gemessen und irgendwie festgestellt, ja, 2006 war die Welt zu Gast bei Freunden in Deutschland. Hinterher hatte sich das dann wieder. Gibt es mehrere Artikel dazu, wie sich das seitdem entwickelt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie Erstarken der rechtspopulistischen Kräfte wie der AfD direkten Zusammenhang mit der Feierei zu Fußballfesten zu tun hat. Ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Aber es ist ja schon irgendwie klar, dass man bei solchen Feiern, wo irgendwie dann deutsche Flaggen gehisst werden, eben auch durchaus damit rechnen muss, dass dann Leute sich nicht nur darüber freuen, weil gerade Fußball ist, sondern auch viele dann besonders vehement mitfeiern, weil man endlich mal wieder eine Deutschlandfahne hissen kann und dass davon dann auch ein bisschen mehr hängen bleibt, als wenn das eben nicht stattfindet. So. Ich habe mich für die Europaflagge übrigens entschieden, noch bevor ich mich wieder mit dieser Thematik, inwiefern Nationalismus durch Deutschlandbeflaggung bei Fußballfesten auseinandergesetzt hatte, weil ich tatsächlich mit der deutschen Nationalmannschaft, weiß ich nicht, ich identifiziere mich damit nicht. Das ist nicht meine Mannschaft. Meine Mannschaft ist der FC St. Pauli. Da identifiziere ich mich, da bin ich irgendwie involviert. Wenn ich da zu den Spielen gehe, weiß ich ganz genau, warum ich da stehe. Und da bin ich Fan. Ich bin nicht wirklich Fan von der deutschen Nationalmannschaft. Ich freue mich, wenn sie erfolgreich spielen. Ich freue mich, wenn sie gewinnen. So klar, als sie Weltmeister geworden sind, das war irgendwie beeindruckende Leistung und irgendwie toll. Aber es ist nicht so, dass ich irgendwie traurig bin, wenn sie verlieren. Weiß nicht. Keine Ahnung, es ist irgendwie mir nicht ganz so wichtig. Und tatsächlich, also mit dem Hintergedanken, dass ich möglicherweise nicht selbst, also ich selbst schwebe, glaube ich, nicht in Gefahr, Nationalist zu werden oder rechtspopulistische Parteien zu wählen. Aber wenn ich mir vorstelle, dass durch meinen unverkrampften Patriotismus andere Leute dazu ermutigt werden, nationalistisch zu werden oder rechtspopulistische Parteien zu wählen, dann habe ich da eben schon wieder nicht mehr so große Lust dazu. Wenn andere Leute das tun, gerne. Also ich verurteile niemanden, der das tut. So, macht ruhig, Party, keine Ahnung. Ich habe auch gar kein Problem mit Deutschlandflaggen, die außerhalb von Fußballfesten gehisst werden. Überhaupt nicht. Also warum sollte ich ein Problem mit der deutschen Flagge haben? Gar nicht. Aber das muss halt jeder für sich entscheiden, wie stark er die eigene Nation durch Beflaggung irgendwie in den Vordergrund rückt. Man muss sich vielleicht ab und zu mal bewusst machen, was man damit unterstützt und wen man damit unterstützt und was dann so passiert. Und dann steht es halt jedem frei, sich da zu entscheiden, ob er in Deutschland Fähnchen an sein Auto dran macht oder nicht. Ich finde es mittlerweile hässlich. Also ich würde es einfach nicht machen, weil ich es unästhetisch finde. Ich fand es auch damals, als wir das dann in unserem Zafira damals dran hatten, dieses Deutschlandfähnchen, eher so, gut, es ist ein bisschen albern, aber wir machen jetzt hier mal mit und gucken uns das dann an. Bin froh, dass wir das jetzt nicht mehr machen. Gut, das gesagt, wenn man darüber spricht, dass es Untersuchungen dazu gibt, also ich hab dann einen Artikel zu dieser Untersuchung auch nochmal irgendwie auf Facebook gepostet, da kommen dann natürlich auch gleich die Kommentatoren, die dann sagen, ach, jetzt wollt ihr uns das auch noch nehmen, nicht mal mehr zur Fußball-EM oder WM darf man jetzt irgendwie Flagge zeigen. Nein, natürlich nicht. Macht doch einfach, aber man muss sich halt einfach dann, also man darf doch wenigstens sagen, dass man sich selbst Gedanken darüber macht, wen man damit unterstützt oder was man damit befördert. Und wenn es Untersuchungen dazu gibt, kann man natürlich in Frage stellen, ob die sinnvoll sind oder richtig oder gut oder schlecht. Aber wenn ich für mich die Entscheidung treffe, das nicht zu machen und Informationen darüber verbreite, was man vielleicht berücksichtigen könnte in der Entscheidung, ob ich an Deutschland Fähnchen an mein Auto dran mache oder nicht, dann heißt das noch lange nicht, dass ich das irgendwem verbieten will. Mach doch ruhig. So. Wenn man sein Auto hässlich machen will, dann kann man das ja tun. Es gibt auch Leute, die malen sich da einen Adler drauf oder einen Tiger oder sonst wie was auf sein Auto. Könnte man auch schön finden oder nicht. Tja. Ich habe überlegt, ob ich auf meine Motorhaube von meinem Volvo, also von unserem Zweitwagen, ein großes Einschlafen-Podcast-Schaf drauf mache. Das wäre eigentlich ganz cool. Andererseits, das Auto ist schwarz und in weiß auf schwarz sieht es, glaube ich, nicht so cool aus wie in schwarz auf weiß. Muss ich das Auto umlockieren. Mal gucken, was ich damit mache. Ja, vielleicht finde ich ja auch einen Sprayer-Künstler, der irgendwie Spaß dran hat, mein Auto anzusprayen. Falls jemand Lust hat, kann er sich gerne bei mir melden. Tja, so viel dazu. Jetzt hatte ich mir noch irgendwas überlegt, was ich noch erwähnen wollte. Fußball-EM, Beflaggung. Gibt es noch irgendwas? Ich gucke nochmal eben in den Chat rein. Hat der Chat noch irgendwas geschrieben? Starke Schwarz-Weiß-Orientierung in den Haupttrikots der deutschen Teams ein. Stört sie tendenziell? Naja, das, also Schwarz-Weiß bei den also Weiß-Schwarz bei den deutschen Trikots, die DFB-Farben sind das halt, ne? Also ich fände sogar, glaube ich, eine DFB-Flagge am Auto weniger problematisch als eine Deutschland-Fahne, weil es irgendwie eindeutig nochmal sagt, hier, es geht mir um Fußball und nicht um Deutschland. Und die Farben vom DFB sind halt weiß und schwarz. Kann man jetzt diskutieren, ob das gute Farben sind oder nicht, aber ja, die waren halt schon immer weiß und schwarz, die Trikots. Ich finde die schwarzen übrigens ziemlich cool. Also die Auswärtstrikots, die schwarz sind. Ich habe übrigens auch ein Deutschland-Trikot, also ein DFB-Trikot. Ein Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Aus dem Jahre 2010, glaube ich, habe ich mir mal so ein Trikot gekauft, als es irgendwie dann nach der WM im Angebot war. Und das ziehe ich auch an. Also das ist auch kein Problem für mich. Es ist nicht so, dass ich da ja, dass ich damit irgendwie ein Problem hätte. Sani schreibt gerade im Chat, sie malt mir gerne Blümchen und Regenbogen aufs Auto. Regenbogen ist natürlich super. Allerdings auch eher so ein Thema, was gerade nicht zum Einschlafen geeignet ist. Ne? Der Terroranschlag in Florida auf den Nachtclub, der irgendwie von Schwulen und Lesben hauptsächlich besucht wird. Schreckliche Geschichte. Nee, mag ich eigentlich gar nicht drüber reden. Aber Regenbogenfarben sind gut. Ne? Also das Liebe ist Liebe ist irgendwie ein ganz wichtiges Signal. Lieb doch, wen du willst. Ja, über Millerntor-Stadion weht übrigens schon lange eine Regenbogenfahne. Ne? Da hängt eine St. Pauli-Fahne und eine Regenbogenfahne. Das ist ein wichtiges Signal. Gut. Dann lese ich euch jetzt mal den Rilke der Einen Nachtrag habe ich noch, bevor ich den Rilke der Woche vorlese. Genau, denn in der letzten Episode ging es ja zum Thema Grundeinkommen und wie schön die Welt denn wäre. Genau, das passt ja eigentlich auch ganz gut zum Thema Fußball-EM. Denn eigentlich ist die Fußball-EM, wird sie auch immer proklamiert als gemeinsames Fest der Nationen, wo es natürlich um Rivalität geht, also man will gegeneinander gewinnen, aber nur um sich hinterher dann wieder in den Arm zu legen. Und bei den Fußballern klappt das auch größtenteils ganz gut. Ich habe heute auch ein ganz tolles Video gesehen, wo irische und schwedische Fans gemeinsam gefeiert haben. Ich weiß gar nicht, ob das vor oder nach dem Spiel war, aber die lagen sich halt so in den Arm und ist ja auch scheißegal, ob das vor oder nach dem Spiel war. Ich finde es toll, wenn man so ein Fest feiern kann und irgendwie trotz aller Rivalität auf dem Platz, wo man dann auch im Stadion natürlich die eigene Mannschaft anfeuert oder die favorisierte Mannschaft. Man muss ja nicht unbedingt immer das eigene Land anfeuern. Kann ja jeder wählen, wie er möchte. wenn man sich dann hinterher wieder irgendwie verträgt und gemeinsam feiert, dann ist doch alles Chico. Und eigentlich wäre so eine Fußball-EM auch großartig geeignet, um durch ein gemeinsames Fest, durch ein gemeinsames Erlebnis zusammenzuwachsen und eine gemeinsame Identität zu finden, wenn es nur wäre. Uns ist wichtig, dass wir alle 4 Jahre gegeneinander Fußball spielen, gemeinsam feiern und hinterher wird irgendwie einer gefeiert als der Beste. Aber alle anderen waren eben auch dabei und alles ist gut. So, das wäre schön. Ist offensichtlich nicht so, wenn man sich mal die Ausschreitung der englischen und russischen Fußballfans anguckt, dann geht das da ganz gehörig in die Hose. Auch die deutschen Fußballfans haben sich in Lille mal schön daneben benommen und irgendwie in der Innenstadt außerhalb vom Fußballstadion mit Hitlergruß und Reichskriegsflagge einfach das falsche Signal gesendet. Das bedingungslose Grundeinkommen, wenn es denn irgendwie der politische Wille Europas wäre, das erklärte Ziel, wäre halt ein ganz starkes, tolles, positives Signal und Narrativ, das irgendwie dazu beitragen könnte, dass wir näher zusammenwachsen, als weiter auseinander zu rücken. Denn eine Gesellschaft, in der für das Auskommen eines jeden Menschen gesorgt ist und niemand Angst haben muss vor Armut oder Ausgrenzung, das wäre eine wahrscheinlich deutlich glücklichere und friedlichere Gesellschaft als die, in der wir heute leben. So hatte ich mir das ja auch gedacht in der letzten Episode. Auch dazu gab es ein paar Kommentare, die nicht ganz so begeistert waren, weil das Thema halt auch wieder ein sehr aufrührendes ist. Ich meine, Armut ist natürlich ein aufregendes Thema für Betroffene allemal und für Leute, die in Gefahr sind, umso mehr wahrscheinlich. Müsst ihr mit leben, dass ich eben hier auch mal Themen bringe, die euch aufregen können. Tut mir natürlich leid, wenn ihr dann nicht einschlafen könnt, aber ist dann halt so. Was ich allerdings vergessen hatte in der letzten Episode zu erwähnen, ist noch eine Sache, anhand derer ich glaube, dass es ein Auslöser sein könnte für die Einführung von so etwas wie dem bedingungslosen Grundeinkommen. Und zwar besteht ja durchaus die Möglichkeit, ich weiß nicht, wie wahrscheinlich es ist, aber es besteht die Möglichkeit, dass in 30, 40 Jahren, also so in mittlerer Entfernung, in einer Generation Entfernung vielleicht, die Frage nach Energie eine ganz andere ist, als sie heute ist. Heute ist Energie teuer und wird immer teurer. Benzin wird teurer, Rohstoffe werden knapper, Strompreise steigen, Energieversorgung ist irgendwie ein heikles Thema. Wir haben irgendwie ganz viel Windenergie im Norden von Deutschland, kriegen sie aber nicht in den Süden. Würden ganz gerne Atomenergie nutzen, weil die Energiekonzerne damit so schön viel Geld verdienen und wir auch keinen CO2-Ausstoß haben, wissen aber nicht, wohin mit dem Atommüll und beherrschen die Technologie halt irgendwie nicht ausreichend. Ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, in 30, 40 Jahren könnte das hoffentlich, also ich hoffe, dass es könnte definitiv und ich hoffe, dass es dann eine ganz andere Sache ist, denn Energie könnte ein Allgemeinplatz werden. Eine Ressource, die genauso verfügbar ist wie Luft oder wie, Wasser. Wäre schön, wenn Wasser überall verfügbar wäre. In Deutschland haben wir das Problem nicht. Aber weltweit betrachtet gibt es noch ganz viele Regionen, wo sauberes Trinkwasser eben doch ein großes Problem ist. Genauso wird es vielleicht nicht so sein, dass weltweit Energie kein Thema mehr ist und überall verfügbar. Es könnte sich halt dahin entwickeln, dass es zumindest in der in der Welt, in der Kapitalismus fortschreitend ist oder war, irgendwie auf einmal nicht mehr teuer ist, Energie zu verbrauchen, sondern kein Problem mehr. Wenn wir regenerative Energien so gut nutzen können, dass es weder teuer noch schwierig ist, an Energie ranzukommen. Oder wenn irgendwie der Fusionsreaktor auf einmal da ist und wir Energie im Überfluss haben, dann kann das ein ausschlaggebender Faktor sein, um die Gesellschaft nochmal genauso stark zu verändern wie damals die Einführung des mechanischen Webstuhls, die dann zur industriellen Revolution geführt hat. So könnte halt die Ubiquität der Energieversorgung dazu führen, dass es zu einer erneuten gesellschaftlichen Revolution kommt, die dann eben auch nicht mehr die Vollbeschäftigung einer Gesellschaft irgendwie als Ziel hat, sondern irgendwie sowas wie einem bedingungslosen Grundeinkommen. Das ist ein sehr utopischer Ausblick oder Hoffnung, ja. Aber es ist nicht undenkbar, dass das passiert. Deswegen, ja, fände ich es eigentlich ganz gut, wenn wir uns darauf schon mal vorbereiten, gedanklich. Irgendwer sollte da Vordenker spielen. Ich finde das ganz gut, wenn Politiker da mal in diese Richtung gehen und irgendwie solche positiven Visionen auch mal aufzeigen würden. Ja, das wär toll, wenn Energie irgendwie im Überfluss da wäre. Ich meine, sie ist im Überfluss da. Die Sonnenenergie, Windenergie, es ist alles im Überfluss da. Wir nutzen es nur nicht, wir können es noch nicht nutzen. Wenn wir es dann aber können, dann ja, stellen sich auf einmal ganz andere Fragen für uns. Das wäre schick. Tja, genau das nur nochmal zum Nachtrag zur letzten Sendung. Wer weiß, was es noch alles für Impulse gibt. Ich glaube, die Digitalisierung und Internet, Kommunikation, das hat auch einen massiven Einfluss auf unsere Gesellschaft. Und der Kick, der läuft ja gerade noch. Also es ist so eine gesellschaftliche Veränderung, die geht nicht von heute auf morgen. Sie geht irgendwie deutlich schneller, als sie früher mal ging, eben weil Kommunikationsmittel und auch Transportmittel schneller sind. Aber es dauert halt immer noch so eine Weile, bis Generationen irgendwie sich darauf eingestellt haben, dass die Welt jetzt eine andere ist. Wäre mal spannend zu sehen, was passiert, wenn Energie im Überfluss genutzt werden kann und das dann eben keine begrenzende Ressource mehr ist. Ja, ich weiß, ich bin da Optimist und Utopist, aber das macht nichts. Irgendwann muss es ja sein. Vielleicht gibt genügend Pessimisten und Menschen, die von Angst getrieben sind. Vielleicht haben die ja auch recht. So, ich hoffe nicht. Ich bin übrigens auch bei Kapitalismus bin ich auch Utopist, denn Kapitalismus muss nicht notwendigerweise dazu führen, dass Menschen verarmen und ausgenutzt werden und dass es alles furchtbar ungerecht wird. Viele Kapitalismuskritiker sagen das ja, dass irgendwie die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht. Es gibt auch Leute, die sagen, Kapitalismus hat dazu geführt, dass arme Menschen heute auf einem Niveau leben können, auf dem vor 500 Jahren im Mittelalter irgendwie die reichen Menschen nur davon träumen konnten, irgendwie, dass sie irgendwie in einer sicheren Welt leben oder in einer materiellen Absicherung leben oder in einem materiellen Zustand leben, in dem man irgendwie, weiß nicht, also es hat die Gesamtgesellschaft irgendwie weit vorangebracht. Natürlich kann man darüber streiten, ob es irgendwie gerecht oder ungerecht oder gut oder schlecht ist, dass es eine ganz kleine Gruppe von Menschen sehr, sehr viel weiter nach vorne gebracht hat als den großen Rest. Also was war irgendwie letztens die Zahl? 63 Menschen besitzen genauso viel Geld auf der Welt wie die Hälfte der Menschheit oder 80% der Menschheit oder so. Das ist irgendwie, weiß nicht, die Güter sind halt so unfassbar ungleich verteilt, dass halt irgendwie eine ganz kleine Gruppe von Menschen gibt, die unfassbar reich ist. Und eine sehr, sehr große Gruppe, die halt eben nicht unfassbar reich ist. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass der Kapitalismus dazu führt, dass wir eben alle Menschen auf, ja, ich meine Utopie vom bedingungslosen Grundeinkommen sagt es ja schon, ne? Also dass wir es irgendwie schaffen, alle Menschen daran teilhaben zu lassen, dass wir eben nicht mehr alle arbeiten müssen, sondern dass so viele Sachen automatisiert und optimiert laufen können, dass wir in einer modernen, gesunden, kulturell reichen Welt leben können, ohne dass wir alle arbeiten müssen. Sondern vielleicht führt der Kapitalismus auch dahin, dass der Kapitalismus den Großteil der Bevölkerung eigentlich nur noch als Konsument braucht und nicht mehr als Arbeiter. Vielleicht traurig, aber kann ja auch dazu führen, wenn wir nicht mehr gezwungen sind zu arbeiten, weil wir einfach vom Kapitalismus allein leben können, durch die Steuern, die reichen Menschen zahlen, dass wir dann eben durch die Freiheit der Menschen, die sie dann gewinnen, zu einer gerechteren Welt kommen. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Die Zukunft wird es uns sagen. Wenn der Kapitalismus, wie er im Moment noch da ist, dazu führt, dass man selbst in den reichsten Ländern der Welt wie Deutschland Angst vor Armut haben muss oder wieder Angst vor Armut haben muss, dann ist das natürlich eine große Katastrophe. Ja, soweit wollte ich aber gar nicht wieder ausholen in Bezug auf die letzte Episode. Stattdessen lese ich euch jetzt den Rilke der Woche vor. Er heißt Königinnen seid ihr und reich. Königinnen seid ihr und reich, um die Lieder noch reicher als blühende Bäume. Nicht wahr? Der Fremdling ist bleich, aber noch viel, viel bleicher sind seine Lieblingsträume, sind wie Rosen im Teich. Das empfandet ihr gleich, Königinnen seid ihr und reich. Mhm. Fremdling ist bleich. Was auch immer uns der Autor mit diesen Zeilen sagen wollte, ich lese euch jetzt ein bisschen aus Immanuel Kant vor. Die Kritik der reinen Vernunft, Band 2, Seite B, 536, der Antinomie der reinen Vernunft, 8. Abschnitt, regulatives Prinzip der reinen Vernunft in Ansehung der kosmologischen Ideen. Augen zu und zugehört. Da durch den kosmologischen Grundsatz der Totalität kein Maximum der Reihe von Bedingungen in einer Sinnenwelt als einem Dinge an sich selbst gegeben wird, sondern bloß im Regressus derselben aufgegeben werden kann, so behält der gedachte Grundsatz der reinen Vernunft in seiner dergestalt berichtigten Bedeutung annoch seine gute Gültigkeit, zwar nicht als Axiom, die Totalität im Objekt als wirklich zu denken, sondern als ein Problem für den Verstand, also für das Subjekt, um der Vollständigkeit in der Idee gemäß den Regressus in der Reihe der Bedingungen zu einem gegebenen Bedingten anzustellen und fortzusetzen. Denn in der Sinnlichkeit, das heißt im Raume und der Zeit, ist jede Bedingung, zu der wir in der Exposition gegebene Erscheinung gelangen können, wiederum bedingt, weil diese keine Gegenstände an sich selbst sind, an denen allenfalls das schlechthin Unbedingte stattfinden könnte, sondern bloß empirische Vorstellungen, die jederzeit in der Anschauung ihrer Bedingungen finden müssen, welche sie im Raume oder der Zeit nach bestimmt. Der Grundsatz der Vernunft ist also eigentlich nur eine Regel, welche in der Reihe der Bedingungen gegebener Erscheinungen einen Regressus gebietet, dem es niemals erlaubt ist, bei einem schlechthin Unbedingten stehen zu bleiben. Er ist also kein Prinzipium der Möglichkeit der Erfahrung und der empirischen Erkenntnis der Gegenstände der Sinne, mithin kein Grundsatz des Verstandes, denn jede Erfahrung ist in ihren Grenzen der gegebenen Anschauung gemäß eingeschlossen, auch kein konstitutives Prinzip der Vernunft, den Begriff der Sinnenwelt über alle möglichen Erfahrungen zu erweitern, sondern ein Grundsatz der größtmöglichen Fortsetzung und Erweiterung der Erfahrung, nach welchem keine empirische Grenze für absolute Grenze gelten muss. Also ein Prinzipium der Vernunft, welches als Regel postuliert, was von uns im Regressus geschehen soll und nicht antizipiert, was im Objekte vor allem Regressus an sich gegeben ist. Daher nenne ich es ein regulatives Prinzip der Vernunft, da hingegen der Grundsatz der absoluten Totalität der Reihe der Bedingungen als im Objekte, den Erscheinungen an sich selbst gegeben, ein konstitutives kosmologisches Prinzip sein würde, dessen Nichtigkeit ich eben durch diese Unterscheidung habe anzeigen und dadurch verhindern wollen, dass man nicht, wie sonst unvermeidlich geschieht, durch transzendentale Subreption einer Idee, welche bloß zur Regel dient, objektive Realität beimesse. Um nun den Sinn dieser Regel der reinen Vernunft gehörig zu bestimmen, so ist zuvörderst zu bemerken, dass sie nicht sagen könne, was das Objekt sei, sondern wie der empirische Regressus anzustellen sei, um zu dem vollständigen Begriffe des Objekts zu gelangen. Denn fände das Erstere statt, so würde sie ein konstitutives Prinzipium sein, dergleichen aus reiner Vernunft niemals möglich ist. Man kann also damit keineswegs die Absicht haben, zu sagen, die Reihe der Bedingungen zu einem gegebenen Bedingten sei an sich endlich oder unendlich, denn dadurch würde eine bloße Idee der absoluten Totalität, die lediglich in ihr selbst geschaffen ist, einen Gegenstand denken, der in keiner Erfahrung gegeben werden kann, indem eine Reihe von Erscheinungen eine von der empirischen Synthesis unabhängige objektive Realität erteilt würde. Die Vernunftidee wird also nur der regressiven Synthesis in der Reihe der Bedingungen eine Regel vorschreiben, nach welcher sie vom Bedingten vermittelst aller einander untergeordneten Bedingungen zum Unbedingten fortgeht, obgleich dieses niemals erreicht wird. Denn das schlechthin Unbedingte wird in der Erfahrung gar nicht angetroffen. Zu diesem Ende ist nun erstlich die Synthesis einer Reihe, sofern sie niemals vollständig ist, genau zu bestimmen. Man bedient sich in dieser Absicht gewöhnlich zweier Ausdrücke, die darin etwas unterscheiden sollen, ohne dass man doch den Grund dieser Unterscheidung recht anzugeben weiß. Die Mathematiker sprechen lediglich von einem Progressus in infinitum. Die Forscher der Begriffe, Philosophen, wollen an dessen Statt nur den Ausdruck von einem Progressus in indefinitum gelten lassen, ohne mich bei der Prüfung der Bedenklichkeit, die diesen eine solche Unterscheidung angeraten hat, und den guten und oder fruchtlosen Gebrauch derselben aufzuhalten, will ich diese Begriffe in Beziehung auf meine Absicht genau zu bestimmen suchen. Ja, ich glaube, das reicht für heute. Ich merke, dass mir die Augen zufallen beim Lesen, einen langen Tag gehabt mit Elternabend. In diesem Sinne wünsche ich euch allen, dass ihr gut schlafen könnt. Ich wünsche euch positive Gedanken, ein positives Narrativ. Vielleicht findet ihr eins. Vielleicht als letzten Gedanken. Wir hatten letztens den CEO von Adobe zu Besuch, Shantanu Narayen. Und der wurde bei einem Company-Meeting, Townhall-Meeting, nach seinem Rezept für glücklich sein gefragt, weil er so eine positive, glückliche Ausstrahlung hat. Die hat er wirklich. Und seine Antwort war ganz toll. Er sagte, ich habe aufgehört, mich zu beschweren über irgendwas. Interessiert sich eh keiner dafür, wenn ich mich über irgendwas beschwere. Macht nur mein Leben schlechter und ändert sonst nichts auf der Welt. Er versucht, Dinge immer positiv anzugehen, halte ich für eine gute Idee. Ob das geht, aufzuhören, sich zu beschweren, bestimmt. Ich will es probieren. Damit wünsche ich euch, also wenn das kein guter Gedanke ist, eine gute Nacht, eine gute Woche, eine gute 2 Wochen. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, ich hab euch alle lieb. Schlaft gut.